Herzlich willkommen beim Aus dem FF Podcast, dem Podcast des Fit und Fröhlich und deinem wöchentlichen Audioformat aus der Welt der gesunden Ernährung, des Sports und spannender Geschichten aus der Food Startup Szene. Jeden Montag gibt's hier neue Impulse für ein fitteres, fröhlicheres Leben. Von kreativen Rezepten und Ernährungstipps bis hin zu den Erfahrungen ambitionierter Athletinnen und Athleten. Es erwarten dich außerdem spannende Einblicke aus der Fit und Fröhlich Küche und unserer Welt. Der Welt der Food Startups, in der täglich darum gekämpft wird, unser Ernährungssystem vom Acker bis auf den Teller zu einem besseren zu machen. Ich stelle dir hier nicht nur inspirierende Gäste vor, die uns mit ihren Erfahrungen und Tipps zur Seite stehen, sondern Menschen, die mit mir gewachsen sind und über die Jahre von Geschäftspartnern zu echten Freunden wurden. Für mich und das gesamte Team des Fit und Fröhlich bedeutet Gesundheit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit. Es geht um ein Leben voller Energie, Freude und Balance. Wenn auch du diesen Weg gehen möchtest, bist du hier genau richtig. Viel Spaß mit dieser Folge des Aus dem FF Podcasts. Meine lieben Aus dem FF Podcast Hörerinnen, das ist eine besondere Aus dem FF Podcast Folge. Denn nicht nur habe ich heute wieder einen super spannenden Gast im Aus dem FF Podcast hier am Start, sondern das ist eine gemeinnützige Podcast-Episode. Und so ist auch der Marvin auf mich aufmerksam geworden oder aus dem FF-Podcast. Denn diese Podcast-Episode wird gespendet oder die Sichtbarkeit wird eingesetzt für einen guten Zweck. Und das ist das, weshalb der Marvin heute hier ist. Und jetzt habe ich natürlich mit meinem Netzwerk gesucht und mich gefragt, hey, können wir nicht diesen guten Zweck mit unserem Thema, dem Thema Ernährung, verbinden. Und genau dafür steht heute mein Gast. Ich darf ganz herzlich begrüßen Marvin Zimmer von den Nährstoffhelden.
Ja, hallo Tim. Ich freue mich, dass ich heute hier bei dir sein kann und hier die Möglichkeit von dir bekomme, unsere gemeinnützige Firma eben in deinem Podcast zu präsentieren und zu erzählen, warum das denn auch so gut thematisch bei dir hier reinpasst.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich habe mich echt richtig gefreut, als du dich gemeldet hast. Wir sind ja LinkedIn-Bekannte, kann man sagen, haben uns online kennengelernt, aber auch schon in der Physis, was mich wahnsinnig gefreut hat, dass wir uns da auf der Intergastra in Stuttgart auch in Person kennenlernen durften, denn dann wird es am Ende des Tages auch eine runde Sache. Und wir quatschen jetzt in den kommenden Minuten über euer Projekt, denn es ist ja am Ende des Tages das Projekt von dir und deiner Frau, die Nährstoffhelden.
Genau,
genau. Und da gucken wir jetzt gleich die kommenden Minuten einmal ganz konkret rein und schauen, hey, was ist eigentlich das Thema Gemeinnützigkeit und warum kann man Gemeinnützigkeit auch mit einer richtig, richtig guten Sache und für die bessere Ernährung einsetzen? Und darum soll es in den kommenden Minuten gehen. Marvin, aber natürlich, wie jeder Gast, kriegst du am Anfang meine Einleitungsfrage gestellt. Was konntest du in der vergangenen Woche denn aus dem FF?
Aus dem FF die letzten Tage war, glaube ich, improvisieren. Wir sind aktuell wirklich in der finalen Phase der Projektumsetzung und wir haben es mittlerweile, also wenn ich wir sage, meine ich immer ich und meine Frau, das geht mir immer so sehr leicht über die Lippen. Wir haben jeden Tag einen Plan und machen jeden Tag dann was ganz anderes, weil wir einfach auf Situationen reagieren, was da einfach so passiert. Und mittlerweile haben wir da schon eigentlich die Ansicht so, okay, dabei entstehen meistens die coolsten Sachen, weil durch Improvisieren, durch spontan Umentscheiden entsteht irgendwie ein Druck, der dich zu Entscheidungen halt einfach bringt, wo du sonst noch alles dreimal drüber nachgedacht hast und nicht zu der Entscheidung gelangt bist. Deswegen ist das so das Ding, was in der letzten Zeit aus dem FF geht.
Kennen wir, glaube ich, alle. Hast du da gerade ein ganz konkretes Beispiel im Kopf?
Beste Beispiel war die Location für unsere Kickoff-Veranstaltung, weil wir jeden Tag quasi einmal nochmal gesprungen sind mit nochmal 10 neue Absagen oder neue Zusagen. Wir brauchen einen neuen Platz, wir brauchen mehr Platz, weniger Platz. Dann ist da noch eine Veranstaltung, wo wir später die Location haben können und mussten einfach jeden Tag nochmal. Wir haben dort unheimlich viele verschiedene Personen, die wir versuchen, an einem Tag an einen Ort zu bringen. Da Terminfindung so zu gestalten, dass es für alle irgendwie umsetzbar ist, war halt so das Ding, was uns die letzte Zeit, glaube ich, am meisten beschäftigt hat.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Wir kommen gleich sicher noch auf eure Kickoff-Veranstaltung zu sprechen, aber ich möchte mit meinen Gästen eigentlich immer ganz vorne einsteigen und
was über die Person hinter dem Projekt erfahren oder hinter der Firma. Und genau da fangen wir auch bei dir an. Erzähl mal so ein bisschen was von dir. Wer bist du? Wer seid ihr? Sprich gerne auch für deine Frau, denn es ist ein gemeinschaftliches Projekt. Hol uns ab. Wo kommt ihr her? Warum macht ihr heute die Nährstoffhelden?
Ja, genau. Wir sind Marvin und Anna und kommen aus der Nähe von Koblenz, aus Montabaur, Rheinland-Pfalz, nördliches Rheinland-Pfalz, um das so lokal ein bisschen einzuordnen. Wir sind beide ganz klassisch aus der Gastronomie als Koch- und Hotelfachfrau und haben mittlerweile 3 Kinder. Und mit der Geburt des ersten Kindes war dann auch so, ja okay, Gastronomie und Kinder wird schwierig. Und das war dann der Schritt in die Gemeinschaftsverpflegung. In der Zeit habe ich dann, also die letzten 3 Jahre, habe ich ein Gymnasium mit Internat die Küche geleitet und kam in der Zeit in den Bereichen Verpflegung für Kinder, Qualifizierungen von Schul- und Kita-Mensen einfach viel in Kontakt mit den, was es da alles so gibt, sei es DGE-Richtlinien, sei das irgendwelche großen Player wie Inform oder FitKit. Und hat mir da so ein kleines Netzwerk aufgebaut. Und dann haben meine Frau und ich aber immer mehr gemerkt, dass gesunde Ernährung, was ich versuche in der Schule umzusetzen oder was wir zu Hause auch versuchen umzusetzen, irgendwie nur einen Teil abdeckt. Und gesunde Ernährung aber ja für alle gedacht ist. Und haben uns dann überlegt, einfach auch wirklich aus der Not heraus, dass wir zu Hause einfach dieses Problem hatten, dass unsere Kinder nicht mit einer natürlichen Liebe für Gemüse auf die Welt gekommen sind, sondern sowas muss man auch erarbeiten und muss gucken, wie mache ich das Ganze denn schmackhaft. Ja, und dann haben wir ganz lange rumgedacht und rumüberlegt, wie wir das Ganze denn irgendwie verpacken und gestalten können und kamen irgendwann auf die Idee, erstmal Ernährungslehre Kindern zu vermitteln. Das war so die erste Grundidee, die irgendwann mal da stand. Und aus dieser Grundidee ist Mampfstadt entstanden. Und Mampfstadt ist die Stadt in meinem Bauch. Und alles, was ich esse, wird dort zum Leben erweckt und erfüllt einfach seine Aufgabe. Und dann haben wir angefangen, für Mampfstadt Content zu entwickeln, Geschichten zu schreiben, einfach nur für uns und für unsere Kinder. Haben wir Boris Banane, Paula Paprika, Anton Apfel und viele, viele mehr erfunden, uns ausgedacht, gestaltet in Zusammenarbeit mit den Kindern und hatten dann auf einmal diese Idee und haben gedacht, wie bringen wir die denn jetzt auch woanders hin, außer zu uns? Weil wir waren einfach so überzeugt davon, dass es gut ist und dass es helfen kann, Kinder für gesunde Ernährung zu begeistern, dass wir gesagt haben, wir wollen das teilen. Ja, und dann durch mein Netzwerk, durch die Schule, hatte ich Kontakt zum Fachzentrum Ernährung. Die sind in Rheinland-Pfalz die Vernetzungsstelle für Kita- und Schulverpflegung. Und bin einfach mit unserer Idee dahin gefahren und habe gesagt, hier, was machen wir damit? Und die haben gesagt, das ist cool, da könnten wir was draus machen. Und ja, dann sind nochmal gut 12-13 Monate ins Land gegangen, bis wir daraus dann ein Projekt in Kooperation mit dem Fachzentrum Ernährung entwickelt haben, wo wir gesagt haben, das Projekt möchten wir gerne durchführen, wo wir eben diesen Mampfstadt-Content verbinden mit einer Unterstützung für Küchenpersonal in Kitas. Ja, das war dann so die Grundsituation. Wir hatten die Idee für das Projekt und wir hatten diesen Ernährungslehre-Content. Und dann haben wir aber ganz schnell gemerkt, als wir dann die ersten Kitas und Träger kontaktiert haben und so gefragt haben, so hier, wie haltet ihr das Ganze realistisch? Habt ihr da Lust dran, Interesse dran? Dass natürlich Geld ein Riesenthema ist. Und da kam dann einfach der Gedanke zu der Gemeinnützigkeit ganz schnell auf. Weil wir gemerkt haben, in den Kitas, wo der Bedarf dafür steht, Hilfe im Bereich Verpflegung, Ernährung, Ernährungslehre zu bekommen, ist meistens das Geld halt knapp. Und genau da ist es ja aber eben wichtig zu helfen und alles da halt auch möglich zu machen, dass wir halt einfach auch eine Chancengleichheit schaffen und es nicht schon im Kindergartenalter, wo halt einfach der Grundstein gelegt wird, dass es da schon einfach nur darauf ankommt, ob ich in einer wohlhabenden Region wohne oder ob meine Eltern, meine Familie die Möglichkeit hat, mich in einen guten Kindergarten zu schicken, sondern wir möchten ja eine Gleichheit überall schaffen.
Und, Marvin, ich will dich gar nicht unterbrechen, aber bevor wir jetzt schon richtig tief reingehen, habe ich eine Frage und zwar,
ja.
Du kommst ja, hattest du ja selber gesagt, aus der klassischen Gastronomie, hast Koch gelernt, warst dann in der Großküche bzw. in der Gemeinschaftsverpflegung an einem Gymnasium und ich glaube, es gibt da 2 Wege und ich würde auch behaupten, der Großteil der Köche in Großküchen schlägt den Weg ein, ich mache es mir so einfach wie möglich, Dafür gibt es ja auch zahlreiche Anbieter im Bereich Convenient und Großküchen, Vorverpflegung, von hey, das, die Tütensuppe bis hin zu der fertigen Soße, Convenient Dressing, Salatdressings und so weiter. Du weißt, wovon ich spreche.
Ja.
Und dann gibt es Menschen wie dich, die sagen, nee, ich will das wirklich richtig machen und ich will es auch, dass meine Gäste oder meine Kunden oder die Kinder in deinem Fall ein gesundes Essen bekommen. Und da ist meine Frage, wo kommt dein Antrieb her? Was treibt dich so an? Warum ist es dir persönlich so wichtig?
Ich habe es einfach selbst gemerkt, was es für einen Unterschied macht. Also das ist halt einfach das, wo ich... bei mir, ich bin aufgewachsen, es war Essen war nie ein Thema. Es war immer einfach nur irgendwie da, gerade da schon mit ganz viel Convenience-Produkten und bin so groß geworden, auch ohne dass das irgendwie reflektiert habe. Und was auch dazu geführt hatte, dass ich schon also ich war nicht Adipositas, aber Gewichtsprobleme waren immer so ein Begleiter. Und habe halt irgendwann dann für mich in der Ausbildung beim Arbeiten mit Lebensmitteln einfach erkannt, so okay, das ist mehr, Lebensmittel sind mehr als satt werden, als Hungergefühl stillen, sondern mit Lebensmitteln, also zuerst kam die Leidenschaft fürs Kochen und darüber die Leidenschaft fürs Ernähren. Ja, also zum erst kam das Kochen zu merken, okay, was können Lebensmittel alles bieten, was kann ich alles daraus machen? Und danach kam dann irgendwann dann, als ich dann sag mal, ein bisschen älter wurde und auch die Kinder dann dazu kamen, dass man halt gesagt hat, okay, aber was kann ich mit dem Essen denn alles noch bewirken und was tue ich damit für mich oder auch für meine Kinder, für meinen Körper? Und dann kam einfach das, dass ich gesagt habe, okay, gesunde Ernährung sollte einfach ein Standard sein, der überall gelten sollte. Und muss dann aber auch dazu sagen, als ich in der Schule angefangen habe, dass da halt auch eine sehr, sehr tolle Grundsituation vorhanden war. Es ist eine Landesschule, wo genug Personal vor Ort war, wo finanzielle Mittel nicht da waren und wo auch die Schulleitung viel Wert auf gesunde Ernährung gelegt hat. Wo viel mit den Kindern gearbeitet worden ist, weil Akzeptanz ist super wichtig. Wenn der Koch jeden Tag gesund kocht und die Kinder jeden Tag in die Dönerbude gehen, weil sie da nicht hinwollen, bringt es ja nichts. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, mein Antrieb kam halt wirklich von der Leidenschaft zum Kochen, dann übers Kochen zu der Leidenschaft fürs Ernähren. Einfach zu sagen, okay, was macht Essen denn alles mit mir? Was bringt es mir, wenn ich halt eben darauf achte?
Ja, am Ende des Tages, und das finde ich mega schön, ich meine, wir Köche, und ich würde mich jetzt einfach mal dazu zählen, auch wenn ich kein Ausgebildeter bin, wir Köche haben ja einfach auch eine Riesenverantwortung, ne? Und ich glaube, viele sind sich dessen gar nicht bewusst. Die machen da natürlich ihren Job und machen da ihr Ding, ihren Job, sehen dann aber viele vielleicht einfach nur darin, Menschen satt zu machen und nicht unbedingt zu nähren. Würdest du das so unterschreiben und würdest du da mitgehen mit der Aussage oder wie siehst du das?
Ja, das auf jeden Fall. Also der Aussage bin ich ja auch super oft begegnet. Da geht es gar nicht nur, auch um gesunde Ernährung, aber auch von dem, was ein Koch sich vorstellt. Ne? Also ich hatte wie oft gerade noch, als ich noch nicht in Führungspositionen in der Küche gearbeitet habe, dass dann ein Küchenchef das kocht, was er gerne möchte, kochen möchte, aber nicht das, was die Zielgruppe ist, was die Gäste möchten. Und ja, die meisten Köche verstehen sich, glaube ich, wirklich da drin. Also das merkt man ja gerade jetzt wieder in der Diskussion über pflanzliche Ernährung. Ich lasse mir meine Butter nicht verbieten oder meine Milch nicht verbieten. So Sätze begegnen einem ja immer noch sehr häufig. Und ich glaube, dass die Kochbranche an sich ja sich nicht unbedingt gerne weiterentwickelt und modernisiert. Also Kochen ist ja ein sehr altes Handwerk und wenn man sich die hochklassigen Küchen anguckt, alles was mit Michelin oder Gourmet oder sowas ausgezeichnet, beruft sich ja sehr auf klassisches Vorgehen und dann muss ganz klassisch ein Gericht zubereitet werden und wenn da keine Butter drin ist, ist es keine Hollandaise und ähnliches so. Also ich glaube, das ist ein Thema, was Köche noch sehr lange begleiten wird, bis es vielleicht irgendwann wirklich in der Ausbildung auch angekommen ist, dass da halt schon der Grundstein gelegt wird, einfach die Leute auch ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, hier, ihr seid nicht nur dafür zuständig, Essen zuzubereiten, sondern ihr habt auch eine Pflicht darüber hinaus.
Ja, 100%. Erzähl mir mal ein bisschen was und wir gehen nochmal eine Frage zurück, bevor wir dann tatsächlich auch zu eurem heutigen Wirken kommen. Wie hast du denn das Thema Gesundheit in der Kochausbildung erlebt? Also spielt es da überhaupt eine Rolle oder geht es da einfach nur um die Kulinarik? Weil ich habe ja nie eine erleben dürfen.
Ja, also die Kochausbildung, deswegen hatte ich das jetzt gerade schon erwähnt, also die Kochausbildung ist in dem Bereich einfach zu vernachlässigen. Also im Betrieb selber, glaube ich, da kommt es halt wirklich drauf an, in welchem Betrieb bin ich gelandet. Da, ich war in einem super Ausbildungsbetrieb, was Kochen angeht, aber Ernährungslehre sehr, sehr gering dort platziert gewesen und in der Berufsschule kaum merklich, ne? Also natürlich hat man da so einen Grund-Know-how vermittelt bekommen, welche Nährstoffe und wie ist die Energiedichte und ähnliches, aber ich behaupte, dass es für einen Koch, also ich merke es hier selber momentan im Fernstudium Ernährungswissenschaften, da ist noch eine große, große Lücke zwischen dem angekratzten Wissen aus der Kochausbildung und zwischen dem, was halt wirklich es da alles so zu wissen gibt, um sich Ernährungswissenschaftler oder Ernährungsexperte zu nennen.
Ja, also ich habe mich ja von der anderen Seite dem Thema Kochen genähert. Also ich habe ja erst quasi mir die Theorie raufgeschaufelt und dann bin ich in die Praxis übergegangen. Gibt sicherlich mehrere Herangehensweisen. Ich behaupte immer, ich habe den einfacheren Weg gewählt, weil ich glaube, als Koch tut man sich schwerer, das Thema Ernährung in Theorie dann zu durchdringen, als jetzt jemand, weil kochen musst du ja immer, ne? Also als Privatmensch, so du kochst im Kleinen. Ich behaupte immer, ich mache eigentlich gar nicht so viel anders. Ich mache halt nur quasi meine eigenen Rezepturen in größerer Art und Weise und vervielfältige sie. Das habe ich dann auch gelernt, dass das nochmal was ganz anderes ist dann, wenn man halt einfach für mehrere, manchmal auch hunderte Menschen kocht. Also ich bin da schon auch mit einer gewissen Naivität reingegangen. Und jetzt kommen wir zu eurem und heutigem Wirken. Jetzt hast du gesagt, du bist dabei im Fernstudium Ernährungswissenschaften zu studieren. Auch das ja völlig in der Linie eures Tuns und eures Wirkens. Erzähl mir, wo steht ihr heute und was machen die Nährstoffhelden heute und wo wollt ihr mit eurem Projekt dann auch mittel- bis langfristig hin?
Ja, wo stehen wir heute? Wir stehen heute in der finalen Planung vorm Kickoff und Projektstart. Also aus dieser, was ich eben schon dann kurz erwähnt hatte, aus dieser Idee ist mittlerweile halt ein richtiges Projekt entstanden, was von der Techniker Krankenkasse unterstützt wird. Deswegen die Kitas, die sich nicht leisten können, mittlerweile auch innerhalb des Projekts teilnehmen können. Und unser Standpunkt ist, wir starten aktuell bei uns in der Region, der Verbandsgemeinde Wirges, am 1.5., also jetzt in guten 8 Wochen, in unser Projekt. Das heißt, wir betreuen 9 Kitas in der Zeit von 18 Monaten und testen einfach mal, ob das, was wir uns da alles so überlegt haben, auch funktioniert. Und innerhalb dieses Projekts haben wir zum einen diesen Mamstadt-Content, den ich eben beschrieben hatte, der... Nee, ich muss anders anfangen, sonst macht es keinen Sinn. Das Projekt heißt Hybrider Verpflegungsmanager und hat 2 Teile, deswegen heißt es Hybrid. Der eine Teil ist die Software und die Software bildet auch den Kern des Projekts. Die Software ist speiseplanbasiert, das heißt, wir nutzen verschiedene Rezeptdatenbanken, aus denen wir nach DGE-Richtlinien Speisepläne erstellen. Dabei versuchen wir, die Kitas eigenständig die letzte Entscheidung treffen zu lassen, was gibt es jetzt wirklich und empfehlen halt nur. Das letzte Wort liegt in der
Also die haben noch immer noch gewisse Freiheiten auch modularen Sie haben immer noch gewisse Freiheiten. Ihr sagt denen jetzt nicht, hey, pass auf, von Montag bis Freitag gibt es jetzt das und das und du hast letztendlich nur noch Menschen, die nachkochen, sondern es ist quasi eine Hilfe, eine Unterstützung.
Genau. Es geht einfach auch darum, dass das Individuelle erhalten bleibt. Ich finde es zum Beispiel, wir haben fast in allen Kitas ist es so, dass einmal im Monat ein Geburtstagsessen serviert wird. Das Geburtstagsessen dürfen die Kinder sich wünschen. Da kommen Kombinationen zustande, die kriege ich unter keiner DGE-Richtlinie verkauft. Was aber das Tolle ist, es ist auch gar nicht wichtig, weil das Signal, was da gesendet wird, ist doch, das ist eine Einrichtung, die sich mit den Kindern beschäftigt, die Kinder mit einbezieht in den Plan, was gibt es zu essen, die einfach Ernährung zum Thema macht und das einen Tag im Monat. Das ist viel wichtiger, als ob es wirklich an jedem Tag dann ein komplett richtlinienentsprechendes Essen gibt. Das ist so generell unser Ansatz im Projekt. Wir möchten gesunde Ernährung und Ernährungslehre alltagsrealistisch machen. Es gibt ganz viele Vorgaben, die teilweise halt wirklich sehr hoch gegriffen sind. Deswegen ist es uns ganz wichtig, dass wir die Einrichtungen, die wir betreuen, vor Ort kennenlernen und unsere Empfehlungen auch vor Ort angepasst sind. es macht einen Unterschied, ob ich halt von XY Caterer beliefert werde oder habe einen Koch oder eine Hauswirtschaftskraft oder einen Quereinsteiger in der Küche stehen. Dann kann ich andere Standards erwarten oder kann andere Systeme halt einfach fahren, wie es
und eure Kitas, die haben jetzt alle wichtig. Köche oder Köchinnen beschäftigt oder wie ist das, die neuen, die ihr jetzt im Projekt habt?
Wir haben fünf Kitas mit Köchen, zwei Kitas mit hauswirtschaftlichem Personal und eine Kita mit Vollbelieferung, eine Kita mit einer Teilbelieferung. Und somit in einer Verbandsgemeinde schon alles gemischt. Also das ist so ein bisschen das, was auch mit in dieses Projekt mit reinspielt, dass die Strukturen halt so unterschiedlich sind. Dass wir halt einfach sagen, wir müssen da gucken, dass die Kitas nicht alle so Einzelkämpfer sind, sondern dass es eine generelle Lösung gibt, wo sich auch Kitas zusammenschließen können. Also, dass man auch einfach mal einen Ansprechpartner hat, dass man einfach mal eine Rückfrage, wie würdest du es denn machen? Ne, dafür da einfach da zu sein. Dadurch kommt auch der Speiseplan ganz anders in die Software rein. Also abgesehen davon, dass die Software den generieren kann, kann man den halt auch einfach hochladen, wenn man den vom Caterer beliefert wird oder wenn der Koch sagt, nee, ich mache aber meinen Speiseplan grundsätzlich immer so, dann geht das auch. Was unsere Software halt trotzdem noch ableistet, sind einfach die alltäglichen Dinge, die jeder Koch kennt, wie Allergenkennzeichnung, die jeden Tag gemacht werden muss. Die Erstellung der HACCP-Listen muss jeden Tag gemacht werden. Und was wir halt machen, ist dieser Mampfstadt-Content innerhalb der Software wird über die Rezepte, die in der Rezeptdatenbank sind, jedem Gericht zugeordnet. Das heißt, sobald ich meinen Speiseplan generiert habe, kann ich halt auch den passenden Content, wenn es am Montag Karottensuppe gibt, dann ist da Carla Karotte dabei. Und wenn es am Donnerstag Bananenbrot gibt, dann ist da noch eine Ausmalvorlage von Boris Banane.
Was macht dann Carla generell Karotte?
Generell ist das noch so.
Bitte? Was macht Bitte? Dann Carla Karotte?
Ja, Carla Karotte ist die Heldin der guten Sicht. Sie ist eine Superheldin, die egal ob es Nebel ist oder ob es dunkel ist, Carla kann immer sehen. Und tiefer gehen wir auch schon gar nicht rein, weil wir einfach sagen, wir reden von Kindern 2 bis 6 Jahren, aber wenn die wissen, die Karotte ist gut für die Sicht, dann können die später darauf aufbauen, warum ist denn die Karotte gut dafür.
Okay, und wie wird der Content dann an die Kids gebracht? Also das ist ja sehr interaktiv. Also,
Wir haben den Content bewusst so aufgebaut, dass er nicht über das normale pädagogische Betreuungszeit des Kita-Personals hinausgeht, damit es halt eben nicht zu einer Arbeitszeitbelastung führt. Das heißt, wenn wir eine Geschichte beipacken, ist die auch als Hörspiel vorhanden. Ansonsten sind es Ausmalvorlagen oder so Malen nach Zahlen, das geht im Kindergarten, oder ein Memory, so was vom Spielprinzip ja einfach den Kindern klar ist. Natürlich muss trotzdem weiterhin das Kita-Personal anwesend sein und muss es auch aushändigen, aber es führt nicht zu einer weiteren Belastung. Gleichzeitig können auch alle Eltern aus den Kitas jederzeit auf denselben Content für diese Woche zugreifen. Also wenn mein Kind nach Hause kommt und sagt, oh, ich habe heute den Boris Banane ausgemalt, ich würde das so gerne nochmal machen, dann kann ich das auch tun. Gibt auch dazu immer noch ein bisschen erweiterten Content. Klar, es gibt auch Sachen, wo wir sagen, da muss jemand dabei sein, das stellen wir auch zur Verfügung, aber halt nicht im Kernsortiment, sondern wenn es dann heißt, okay, da muss auch ausgeschnitten und mit der Heißklebepistole, dann schreiben wir halt dabei, das ist dann für die Mama zu Hause.
Okay, cool. Also das heißt, das ist eine Mischung aus Offline und Online oder also...
Genau, also die Softwareanwendung ist an sich online, läuft ganz normal im Browserfenster, aber sobald mein Speiseplan für die Woche generiert ist, habe ich ein Download-Paket und habe alle Sachen danach dann offline zur Verfügung. Dass ich es halt einfach in den Kitas aushändigen kann.
Und dann kommen wir doch zurück zu den Nährstoffhelden und der Software. Also du sagst dann, okay, wir machen den Speiseplan für die Woche. Begleitend dazu gibt es den Content von der Mampfstadt, den ja auch ihr generiert und bereitstellt. Bedient ihr euch da auch Schnittstellen oder habt ihr das tatsächlich alles selber kreiert und erfunden und ausgearbeitet?
Also wir hatten einfach dieses Thema, unsere Kinder essen nicht genug Gemüse. Und das war ziemlich zeitgleich mit dem ersten Aufkommen von ChatGPT und sowas. Und ich habe gesagt, irgendwann zu viel Zeit gehabt, davor mal rumgetestet, wie das so ist. Und irgendwo gelesen, ja, der kann ja auch Geschichten und sonst was schreiben. Und dann kam ich nach Hause und hatte gekocht und wusste, was ich an dem Tag machen wollte. Wollte an dem Tag Couscous machen und hatte dann eine Geschichte geschrieben, die hieß Couscous, das ist doch ein Vogel, oder Mama? Und habe halt so einfach eine Geschichte geschrieben, habe gesagt, okay, Kindern einfach mal so Couscous was vorlesen, die wissen dann, was das ist, um die Akzeptanz ist, mal überhaupt dazu zu bringen, so, ich probiere es dann mal. So, und dann hat das geklappt. Und dann haben wir jeden Tag, meine Frau, ich, abwechselnd in ChatGPT reingehauen. Heute gibt's das und das, schreib uns nochmal eine Geschichte. Und irgendwann ist aber dann so mehr daraus geworden. Und dann haben wir halt überlegt, okay, wo wohnen die? Also dann kamen wir irgendwann dazu, okay, wir geben den Lebensmittel eigene Charaktere. Und dann so, ja, wo wohnen die denn überhaupt? Und dann sagte irgendwann, ich weiß nicht mehr, wer es war, Sohn oder Tochter, sagte dann, ja, die wohnen doch in meinem Bauch. Ja, cool. Dann brauchen die jetzt aber auch noch einen Namen, wie das da heißt. Und dann hatten wir Schmatzdorf und Yummytown und keine Ahnung, was uns alles überlegt. Und irgendwann war es dann Mampfstadt. Und ja, daraus ist das, also das ist so nach und nach und nach gewachsen. Und das war auch, also wenn ich jetzt manchmal noch mal so drauf gucke, wie die ersten Geschichten waren, wir sind mittlerweile auch, Gott sei Dank, also mittlerweile ist nichts mehr KI geschrieben. Auch die ersten Charaktere, die wir designt haben, waren dann KI generiert. Die ersten Hörspiele waren KI generiert. Und wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir sagen, das sind nicht wir, das ist nicht authentisch. Wir haben Gott sei Dank anscheinend Glück gehabt, dass wir uns was ausgesucht haben, wo wir Know-how und Fähigkeiten zu haben. Also meine Frau ist wirklich zeichnerisch, künstlerisch sehr begabt. Ich bin super zufrieden, wie unsere Mampfstadt-Charaktere aussehen. Und auch die ersten Kinder, die es so kennen, okay, meine sind maximal voreingenommen, aber auch im Freundeskreis kommt es sehr gut an. Und von daher denke ich, ist das der richtige Weg, um einfach zu zeigen, wir möchten echt sein und nicht KI generiert.
Ja, ich meine, also es ist ja gar nicht schlimm, sich irgendwie da Inspiration zu holen. Und am Ende zählt ja so das Ergebnis, ne? Und wenn die Kids sagen, hey, das holt uns irgendwie ab und das sorgt auch am Ende des Tages dafür, dass die Kids einfach eine andere Akzeptanz für das Thema Gemüse und Obst haben, ja, dann ist doch absolut der Sache Rechnung getragen. Marvin, lass uns weiter durch die Nährstoffhelden gehen und auch eure Software. So, wie wirkt sie im Kindergarten noch? Also wir haben das Thema Speiseplan. Was beinhaltet die Software noch?
Was beinhaltet die noch? Also wie gesagt, der Kern ist der Speiseplan. Was es dann halt gibt, es gibt einfach diese Rechtssicherheit einfach noch, die ich halt vielleicht nicht habe, wenn ich kein Fachpersonal da habe, was Hygienelisten, was HACCP-Listen und Ähnliches angeht. Heißt, klar darf diese Software nicht selber die Listen ausfüllen oder sowas, aber ich habe einfach die Kontrolle. Wenn ich Feierabend mache und schließe das Ganze, dann sehe ich einfach, okay, hier steht, du hast den Kühlschrank mit 8 Grad eingetragen, das passt nicht. Du hast da eine Unterschrift vergessen und Ähnliches. Sowas steht da einfach bereit. Die Software sondern stellt Schulungen bereit. Das heißt, es gibt ja Hygieneschulungen, sowas, die regelmäßig durchgeführt werden müssen. Es gibt von Inform, vom Fachzentrum Ernährung, von der Techniker Krankenkasse verschiedene Fortbildungen, die so ein bisschen thematisiert passend für jede Kita bereitgestellt werden, die ich über einen Newsfeed, auf die ich zugreifen kann. Was noch ein ganz entscheidender Faktor für den Speiseplan gerade in Kitas ist, unsere Software verbindet Bilder mit dem Speiseplan. Weil es ist natürlich schön, wenn der geschrieben ist, dann können Mama und Papa den auch vorlesen, aber sobald das Kind dann in der Kita ist, muss es auch sehen, was gibt's denn heute. Das führt zwar auch manchmal bei Kindern zu Problemen, weil es sieht dann nicht genauso aus wie auf dem Bild. Da muss man ein bisschen moderieren und sagen, gut, es ist halt frisch gekocht, das ist manchmal ein bisschen
anders. Das ist bei McDonald's aber auch so, der Burger King, der Big Mac sieht auch nicht so aus, wenn man ihn auf dem Teller hat, wie in der Werbung.
Das stimmt, das müsste ich mir merken für das nächste Mal zum Gegenargumentieren, dass das ja auch, und da kräht dann kein Hahn.
Der sieht dann viel größer aus und viel geiler und viel frischer und der Salat ist nicht so welk und dann kommst du in die Filiale und dann hast du da so ein...
Ja, wenn man nur noch die Werbung guckt, könnte man ja fast annehmen, es ist wirklich gesund, weil da wird der Salat, die Tomate so groß präsentiert und der Rest so klein, dass ich denke, ich habe ja hauptsächlich Gemüse gegessen.
So ist es. Du hast ja aber schon gesagt, den Kindern soll ja auch am Ende des Tages nicht der Spaß am Essen abhanden kommen und es gibt dann solche Themen wie Geburtstagsessen, so. Also wie schafft ihr da die Balance zwischen, okay, wir machen Ernährungsbildung und Ernährungsschulung, wir machen auch gesunde Speisepläne und wir geben vielleicht auch den Kids die Möglichkeit, sich auszuprobieren und vielleicht auch mal irgendwie einen gesunden Umgang mit dem Thema Süßen zu schaffen?
Das machen wir auch auf verschiedene Arten. Also zum einen haben wir in Mampfstadt einfach auch diese ganzen Charaktere mit drin. Also der Lieblingscharakter meiner Kinder ist Walter Wackelpudding. Und Walter Wackelpudding ist ein ganz kleiner, lieber Kerl, der immer so durch den Ort plubbert und immer dabei ist und überall dazugehört. Er hat nur dieses kleine Problem, dass er sich so ganz unkontrolliert manchmal anfängt zu essen. Und wenn es dann mal wieder so weit ist, dann sind sie beim Stadtpicknick in Mammstadt und es ist alles so lecker und Walter isst halt immer mehr und immer mehr. Dann wird er zum riesigen Wackelmonster und die ganze Stadt wird vollgeklebt und alles ist voller Sirup und Zucker. Und dann kommen die Mamfis und die Nährstoffhelden, die das Superhelden-Team in Mammstadt nochmal auch darstellen, kommen dann alle zusammen, überlegen, was sie tun können und wie sie denn Walter wieder beruhigen können. Und meistens ist es dann noch mit so einer schönen moralischen Einsicht verbunden. Wieso, weshalb, warum, habe ich denn heute vielleicht zu viel? Versuchen so einfach zu vermitteln, dass man grundsätzlich ja alles essen kann, aber halt alles in gesundem Maß und versuchen da einfach die Akzeptanz zu steigern. Wir, zumindest bei meinen Kindern ist es so, mit Verbieten kommt man nicht weit. Ich muss bei meinen Kindern die Akzeptanz steigern, dass sie halt eben sich bewusst ernähren wollen. Und das kriege ich halt nur dahin, wenn ich halt genau aufkläre, wenn ich halt sage, was ist. Das ist das eine. Und zum anderen, was bei dem Projekt ja noch ein ganz entscheidender Faktor neben der Software ist, ist halt die persönliche Betreuung von uns. Wir sind regelmäßig in den Kitas. Das heißt, wir führen einmal im Quartal ein Projekt durch. Das heißt, wir sind aber mindestens 3-4 Mal in der Kita, weil wir haben so als Projektgröße maximal 20 Kinder, sonst ist es ja nicht mehr realistisch. Die meisten Kitas haben mehr als 20 Kinder, das heißt, wir fahren öfters diese Kitas an und führen Projekte durch. Dabei gibt es kein festes Projekt, weil wir da versuchen, die Gegebenheiten vor Ort zu nutzen. Wir haben viele Kitas, die Obstbäume zum Beispiel haben, die man regelmäßig nutzen kann. Es gibt Kitas mit, ich war jetzt gestern in der Kita, die haben 3 Thermomix in der Kita. Ich dachte, ja geil, die nehmen wir auf jeden Fall für Projekte. Die kann ich super nutzen. Und deswegen versuchen wir wirklich in einem sehr, sehr detaillierten Onboarding die Einrichtungen kennenzulernen. Von den Gegebenheiten innerhalb der Einrichtungen, heißt, wie ist die Küche aufgebaut, welche Gerätschaften sind da, wie ist das Umfeld, wie ist auch der ganze Ort. Vielleicht gibt es nicht da auf dem Kita-Grundstück Obst und Gemüse, aber der Bauernhof um die Ecke bietet sowas an oder ähnliches. Sowas versuchen wir halt alles kennenzulernen, um wirklich für jede Kita individuell gucken zu können, welche Projekte sind jetzt für euch das Richtige. Generell verfolgen wir bei den Projekten nochmal so einen komischen Ansatz. Die meisten Kitas gucken erst komisch, wenn ich das sage, weil ich sage immer, wir machen Projekte, um keine Projekte machen zu müssen, weil wir möchten die nicht durchführen. Wir möchten diese Projekte vorbereiten, die Eltern informieren. Wir möchten bei den Projekten dabei sein und dokumentieren und möchten danach darüber berichten. Aber diese pädagogische Arbeit am Kind, die super wertvoll ist für das pädagogische Personal, für die Kinder, für das Küchenpersonal, um eine Bindung zu schaffen, um das Thema halt einfach auch wirklich zu verinnerlichen. Da möchten wir uns nicht in den Vordergrund drücken, sondern möchten halt jeder Kita, die sagt, wir können das ableisten, das ermöglichen, diese Projekte mit unserer Unterstützung selbst durchzuführen.
Jetzt hast du ja gesagt, eigentlich ist die ganze Geschichte aus eurem eigenen Bedarf entstanden und jetzt hast du eine kleine Probandengruppe mit 3 Probandinnen, nämlich deinen eigenen Kindern. Erzähl mal so ein bisschen aus eurer Erfahrung als Eltern. Was hat die Nährstoffhelden bislang mit euren Kids gemacht?
Ich würde jetzt am liebsten sagen, die essen jetzt alle problemlos ihr Gemüse. Das ist gelogen. Was es gebracht hat, sie verstehen mehr, warum ist das jetzt wichtig? Und warum sage ich halt manchmal nein? Und warum ist es denn mal in Ordnung, halt zu fragen, kann ich ein Gummibärchen haben und mal nicht in Ordnung? Gerade sowas wie, also ich merke es am meisten bei meiner Tochter, sie ist die Älteste, sie wird jetzt demnächst 7. Gott sei Dank habe ich nicht gesagt, sie ist 6, sonst hätte ich gleich Probleme bekommen. Also sie wird jetzt bald 7 und merke ich es halt in der Schule, weil sie fragt gar nicht, weil in der Klasse ist es immer wieder Thema. Viele Kinder haben Süßigkeiten morgens mit dabei, manche Kinder haben schon 1/2 Liter Fanta mit in der Schule. Und sie sagt mir dann schon, ja Papa, aber dann kann man doch nicht gut in der Schule sich konzentrieren, wenn ich da nur Gummibärchen und Schokolade, weil wir halt das halt eben schon vermittelt haben. In Mammstadt gibt's Günther Gummibärchen und wenn der halt eben auch seinen Fressanfall hatte, dann werden alle ganz träge, müde und können sich nicht mehr konzentrieren, weil der ganze Zucker hat die ganz komisch gemacht. So. Und das versuchen wir halt einfach da zu vermitteln. Ja, auch das, es sind Kinder und es ist ganz schwer tagesformabhängig und manchmal führt halt auch kein Weg dran vorbei. Es gibt halt auch einfach so viele äußere Einflüsse, wo man halt als Elternteile gar keine Handhabe hat. Ne? Wenn die Kinder dann haben sie Fernsehen geguckt und dann lief da irgendwas und dann, es macht hier halt einfach süchtig. Ne? Und wenn das dann noch alles bunt und in Farbe präsentiert wird im Fernsehen, dann kann man davor ganz viel gegengesteuert haben. Es gibt dann halt einfach Phasen, aber ich glaube, das Verständnis dafür wächst.
Würdest du auch sagen, so, also man ist sich ja einig, dass Ernährung und auch der spätere Umgang mit Lebensmitteln und auch dem Thema Ernährung ganz stark frühkindlich geprägt wird und auch der Grundstein extrem in den frühen Jahren gelegt wird. Würdet ihr auch sagen, ihr tragt da mit den Nährstoffhelden dann auch einen wesentlichen Teil dazu bei, dass wir in Zukunft, wenn wir jetzt mal groß denken, das Thema Adipositas, Übergewicht, Fettleibigkeit besser in den Griff bekommen? Ich will gar nicht sagen und mich trauen zu sagen, wir eliminieren das ganze Thema, aber besser in den Griff bekommen, wenn wir es schaffen, mehr Nährstoffheldinnen auszubilden?
Also, was ich auf jeden Fall denke, ist, dass der Grundstein wirklich so früh gelegt werden muss. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, in Kitas zu gehen. Wir hatten lange mit dem Gedanken gespielt, in Grundschulen zu starten, um halt diesen Content ein bisschen detaillierter aufzubauen. Haben das langfristig auch definitiv vor, aber der Grundstein muss früher gelegt werden. Ich habe selbst, also wie gesagt, wo ich gearbeitet habe, war eine weiterführende Schule, 5. Klasse, ab 9 Jahre, 10 Jahre waren die schon alt, sind auch noch mal ein bisschen älter als dann halt die Grundschule. Aber was da schon festgefahrene Meinungen waren, ja, also zum Thema Essen, probiere ich nicht, esse ich nicht, will ich nicht, muss ich nicht. Man muss wirklich ganz, ganz früh anfangen, um einfach eine grundsätzliche Akzeptanz in den Kindern zu haben, zu sagen, okay, man muss auf seine Ernährung achten und man muss gucken, was man da isst, weil halt eben Ernährung halt super, super relevant für ganz, ganz viele Faktoren im Leben ist, die über das Normale, also es geht hier nicht nur darum, wie sagt man, Gesundheit ist hier nicht nur das Abwesenheit vom Kranksein. Und da ist Ernährung einfach der entscheidende Faktor, womit ich halt einfach eben mehr als, also nicht nur gesund sein kann, sondern, also nicht nur mich gesund fühle, sondern auch wirklich gesund bin. Ja? Und da muss so früh der Grundstein gelegt werden, sonst ist es
zu spät. Und ganz oft ist ja leider auch so, ist, dass Kinder ihre Kilos, die sie sich im Kinder- und Jugendalter anfuttern, durchs Leben tragen, ne? Und die nie wieder losbekommen. Und da leistet ihr, denke ich, mit den Nährstoffhelden sicherlich einen extrem wertvollen und wichtigen Beitrag zu, dass das schon gegebenenfalls einfach vermieden werden kann.
Ja, also deswegen, also klar, wenn man von seinen ganz großen Zielen, Träumen, Visionen spricht, bin ich der Meinung, am besten in allen Kitas die Nährstoffhelden. Und in der Traumvorstellung das Ganze irgendwann natürlich aufbauen für Grundschulen. Man kann das Ganze dann vertiefen. Man kann dieses Thema einfach mitnehmen und kann später noch ganz viel. Also die Ideen sind da, zu sagen, in Mampfstadt, die Stadtmauer sind meine Zähne und der Vulkan im also neben der Stadt, wenn der ausbricht, das könnte meinen Magen darstellen. Man kann mit dieser Stadtmetapher wirklich ganz viel erklären und hätte da einen guten Grundstein gelegt, worauf man aufbauen kann einfach. Und vor allem, man liest es hier immer wieder, es ist hier ein Thema, was in den letzten Jahren immer größer noch geworden ist, obwohl ja schon seit so vielen Jahren gewarnt davon wird, Volkskrankheit, Adipositas, und es passiert ja trotzdem nichts. Also es geht hier nicht in die Richtung, dass es weniger wird, es wird immer mehr. Es wird für Kinder, für Jugendliche, für Heranwachsende immer unübersichtlicher. Was ist denn noch gesunde Ernährung? Gerade das Internet ist so überschwemmt mit Behauptungen Bullshit. Und Meinungen von Ernährungsexperten.
Sagen wir es einfach Bullshit.
Ja, ja. Und dann schreiben die alle Ernährungsexperte unten drunter und dann glauben das ja Leute. Und ja.
Kleiner Funfact dazu, jetzt, ich glaube, letztes Jahr oder ja, Mitte, Ende letzten Jahres ist der Zeitpunkt erreicht worden, an dem weltweit erstmals mehr Menschen an Fettleibigkeit litten als an Hunger. Muss man sich mal vorstellen.
Das muss man sich ja erwähnen. Also das ist ja ein toller Gegensatz.
First World Problem.
Ne? Also.
Ja. Ey Marvin, ich möchte noch gar nicht schließen, denn ich habe sicher doch noch die eine oder andere Frage, aber inhaltlich zu den Nährstoffhelden, glaube ich, haben wir schon den Großteil abgefrühstückt. Wenn es noch was geben sollte, dann gerne raus damit. Ansonsten hätte ich persönlich noch mal ein großes Interesse an dem Thema GmbH, also gemeinnützige GmbH, eine ganz besondere Unternehmensform. Und vielleicht kannst du uns dazu noch ein, zwei Sachen sagen. Warum, wieso, weshalb und warum habt ihr euch für diesen Weg entschieden? Was für Vorteile bringt er mit sich? Wenn wir vielleicht jetzt auch gerade in dieser Sonderfolge Zuhörerinnen haben, die sagen, hey, okay, das ist vielleicht auch interessant für uns und unser Unternehmen. Hau da mal ein paar Sachen raus. So, was bringt es mit sich? Sicherlich auch sehr viel bürokratische Arbeit, die damit einhergeht. Lass uns daran teilhaben.
Ja, genau. Wir haben eine GmbH, eine gemeinnützige GmbH. Wir haben uns, nachdem wir dann diese Feststellung hatten, okay, wie helfen wir denn dort, wo halt eben das Geld knapp ist, haben wir uns damit auseinandergesetzt, okay, wie kann man das Ganze denn umsetzen, und haben gesagt, okay, wir möchten einfach gemeinnützig wirken. Und haben uns dann damit auseinandergesetzt, was gibt es da für Möglichkeiten. Was man so am gängigsten kennt, sind Vereine. Vereine sind gemeinnützig in der Regel. Haben wir dann drüber nachgedacht, aber ein Verein ist eine sehr schwierige Struktur. Man braucht mehr Leute als zwei. Und egal wer gründet, man hat nie irgendwie ein alleiniges Bestimmungsrecht oder ähnliches. Und ist auch wirtschaftlich, man hat relativ wenig Möglichkeiten, wirklich wirtschaftlich groß aktiv zu sein. Es ist sehr schwierig. Und hatten halt auch gesagt, okay, was ist unser Ziel mit der Gemeinnützigkeit? Möchten wir grundlegend spendenbasiert sein? Also als gemeinnützige Organisation dürfen wir Spenden empfangen. Aber unser Ziel war es nie, grundlegend spendenfinanziert zu sein. Wir haben gesagt, wir möchten eigentlich beides verbinden. Wir möchten Gemeinnützigkeit verbinden mit wirtschaftlichem Arbeiten. Das heißt, wir möchten über unsere Projekte uns später selbst finanzieren können und vor allem mehr Projekte entwickeln können im Bereich gesunde Ernährung und Verpflegung, weil wir gemerkt haben, das ist nicht nur ein Thema für Kinder. Bestes Beispiel, finde ich immer, sind die Senioren, die Diabetes bekommen. Wir haben das selbst in der Familie. Einer Dame mit 85 zu erklären, warum sie jetzt nicht mehr so essen darf wie ihr ganzes Leben, weil, ja, es ist super schwierig, ne, da eine Akzeptanz überhaupt mal reinzukriegen. Man muss was verändern und was. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten von Anfang an uns für eine Form entscheiden, wo wir wirklich damit auch wirtschaftlich so aktiv werden können, dass wir irgendwann Einnahmen generieren. Deswegen als gemeinnützige GmbH dürfen wir so viel Gewinn machen, wie wir möchten. Wir dürfen uns den nicht auszahlen. Das war ja auch nicht unser Ziel. Natürlich können wir uns ganz normale Gehälter zahlen, sowas, damit man sich eben nichts nachsagen lässt, orientiert man sich am besten da im öffentlichen Dienst. Da kann einem keiner dann sagen, der zahlt sich da illegal zu viel aus oder sonst was. Aber die Möglichkeiten haben wir auch nicht. Auf jeden Fall haben wir gesagt, wir möchten wirtschaftlich handeln, um gemeinnützig wirken zu können. Das war so der Hintergedanke. Und dann ist das an sich, ja, recht kurzer Weg, wenn alle Stationen Bescheid wissen, was sie machen sollen. Das heißt, man braucht eine Satzung, die am besten von einem Fachanwalt wirklich mal gegengeprüft ist. Ist diese Satzung gemeinnützig formuliert? Als gemeinnützige Organisation muss man immer eine andere gemeinnützige Organisation innerhalb der Satzung bestimmen, also Verein oder sonstiges, der, falls man mal seine Gemeinnützigkeit verliert, alles erhält, was man innerhalb dieser Gemeinnützigkeit erwirtschaftet hat. Das heißt, ich kann jetzt nicht in 10 Jahren sagen, ich gebe jetzt die Gemeinnützigkeit ab und habe hier meine tolle Software entwickelt und jetzt kostet die aber jeden ein Heidengeld. Das geht nicht. Ja, man braucht dann eine Satzung, dann geht man zum Notar, dann schickt er das zum Amtsgericht und dann diskutieren die mit dem Finanzamt, wer was zuerst macht, ob man erst seinen Freistellungsbescheid bekommt oder die Eintragung ins Handelsregister. Und wenn die ausdiskutiert haben, ist man dann als GmbH gegründet. Ansonsten sind da bei einer GmbH dieselben Richtlinien wie beim Gründen einer normalen GmbH. Man muss Stammkapital einzahlen, ja, so Sachen halt tun. Man muss ein Konto dafür eröffnen, wo das Ganze dann halt eben drauf liegt. Und danach kann man dann aktiv werden. Ja, und an dem Punkt sind wir jetzt. Und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich dann auch sich wirtschaftlich trägt. Wir sind da ganz optimistisch, dass es uns wirklich irgendwann in eine Position bringen wird, dass wir halt einfach sagen, wir können weitere Projekte entwickeln, können andere Ideen, die wir noch haben, für Projekte umsetzen und können einfach was Neues.
Also refinanzieren erreichen. Auch, beziehungsweise wieder investieren in dieses Weiter- und Vorankommen.
Genau, genau. Also auch da generell, also wir finden es super wichtig, mit allen Akteuren im Bereich gesunder Ernährung als Partner vernetzt zu sein, ja, und da keinerlei Konkurrenzdenken zu haben, weil Also es gibt in Deutschland 54.000 und Kitas. So schnell kann ich nicht wachsen. Ne? Und ich finde es ja super toll, wenn andere, also es gibt ganz viele tolle Konzepte für Kitas, aber das sind ganz oft halt eben so Firmen in der Größe wie wir. Eine Person, zwei Personen. Ne? Das sind dann halt eben die, die sich engagieren. Ne?
Wir hatten auch schon mal eine Kita als Kunden. Letztendlich, ich will mich jetzt nicht, wir will mir jetzt keinen Heiligenschein aufsetzen, aber das war für uns letztendlich auch ein Projekt, wo wir gesagt haben, okay, wir machen es halt, weil das irgendwie ein unterstützenswerter Sinn und Zweck ist und nicht, weil wir da jetzt irgendwie ein horrendes Geld verdienen, und haben jeden Freitag eine Linsenbolognese in die Kita geliefert. Die Sonnenkäfer in Herrenberg, einer unserer ersten Kunden, wo wir dann immer freitags, glaube ich, 20 Portionen hingeliefert haben. Aber das muss man auch sagen, und da, das hast du ja auch schon gesagt, die Kita ist von den Eltern komplett finanziert, also es ist eine freie Kita und die Eltern zahlen da auch die Mittagessen, ne? Und das ist ja das, was du auch am Anfang gesagt hattest, so da geht es dann um Privilegien, um Zugang, um Gleichstellung und gleiche Chancen, und die haben halt leider nicht alle, und daher ist es noch unterstützenswerter, was ihr da macht und wie ihr das macht und wie ihr das angeht. Ich finde, das ist ganz, ganz großes Kino, und deshalb habe ich auch gesagt, lass auf jeden Fall machen, weil das. Und ich sehe das auch in meiner Arbeit. Also wir haben zwar nicht so viel mit Kitas und kleinen Kindern zu tun, aber wir sehen immer wieder, dass Leute, die schon früh einfach falsch abgebogen sind, nie wieder richtig den Turnaround schaffen. Und das ist einfach super traurig, weil das letztendlich auch einfach zu vielen Problemen im Leben führen kann. Gesundheitliche Probleme, Probleme im Sozialen. Wenn du einfach übergewichtig bist, dann wirst du halt nie irgendwie Teil einer Fußballmannschaft sein. Oder immer der Sonderling. Oder wirst im Freibad vielleicht gemobbt, weil du halt irgendwie ein bisschen dicker bist als andere Kinder. Und daher super, super, super wichtige Arbeit. Und dafür absolut mein Shoutout und mega cool, was ihr da macht. Du hast gesagt, ihr empfangt auch Spenden. Also hau mal raus, wie kann man denn euch auch finanziell unterstützen, wenn man jetzt sagt, man hört die Folge und hat Bock?
Also da jederzeit gerne. Also einfach auf unsere Homepage, dienährstoffhelden.de. Da kriegt man auch ein bisschen Einblick über unsere Arbeit. Man kann sich ein bisschen was von der Software angucken. Man findet dort auch eine Verlinkung zum Mampfstadt, kann sich einen Hörtrailer angucken. Und da ist auch direkt ein Spendenfeld eingebettet, wo ich einfach über alle gängigen Methoden, PayPal, Kreditkarte, Banküberweisung, alles, was ich möchte, überweisen kann. Einmal im Quartal gibt es dafür dann die Spendenquittung, die ich bei meiner Steuer einreichen kann, sodass das auch alles ordentlich seine Wege geht. Und ja, wir freuen uns da über jede Unterstützung. Bei alles, was über eine, ich sag mal, Standardspende hinausgeht, alles, wo, also Spendenquittungslimit normalerweise ist 300 Euro, ab da ist eine notwendig, alles andere nimmt das Finanzamt auch so. Ab da nehmen wir auch gerne Kontakt auf. Wir bieten auch immer gerne an, sich bei uns einfach nach einer Spende zu melden. Beziehungsweise melden wir uns dann auch und fragen, hier hast du Lust, in den Newsletter-Bericht mit reinzukommen, dass du halt einfach auch regelmäßig erfährst, was hat dein Geld denn für eine Wirkung erzielt? Weil da einmal ganz kurz den kleinen Schwenk nochmal zum Thema Gemeinnützigkeit. Viele Leute sagen bei Gemeinnützigkeit, bei Spenden, sagen sie, ich möchte gern, dass 100% meiner Spende in ein Projekt ankommt. Das haben wir am Anfang auch gedacht, so, das möchten wir jedem garantieren. Das ist leider gar nicht möglich. Sobald man irgendwie auch nur ein Spendenprogramm nutzt, um das auf seiner Homepage einzubinden, kriegt man selbst schon nicht mehr 100%. Und jede gemeinnützige Organisation, auch wenn wir es versuchen, so gering wie möglich zu halten, haben wir natürlich auch Kosten, die über ein Projekt hinausgehen. So eine Homepage wird hier auch gehostet. Wir brauchen auch einen Laptop, wir brauchen auch Fahrtstrecken und ähnliches. Deswegen, wir versuchen ganz, ganz offen zu kommunizieren, wo geben wir unser Geld aus. Wir machen da regelmäßige Wirkungsberichte, die halt eben an Spender ausgestellt werden. Deswegen da einmal das, wie gesagt, wer unterstützen möchte, wir freuen uns über jeden. Wir versuchen so viel Geld wie möglich wirklich in den Kitas
wirken. Ja, und am Ende des Tages muss man ja auch sagen, und das ist ja auch absolut euer und absolut euer richtig gutes Recht, zu sagen, von irgendwas müsst ihr ja auch leben, und Gemeinnützigkeit hin oder her, euer Kühlschrank muss trotzdem am Ende des Tages von irgendwas gefüllt werden, und das ist euch auch mehr als vergönnt, wenn das dann irgendwann mit den Nährstoffhelden auch so ist, dass ihr sagt, hey, wir tun hier Gutes, aber wir leben eben auch und können auch unseren Kindern ein auskömmliches Leben ermöglichen.
Ja, das ist das Ziel zumindest. Ne?
Sehr gut. Marvin, vielen lieben Dank. Du wirst natürlich auch aus dieser Podcast-Folge, wie jeder andere Gast, nicht entlassen, ohne noch unsere 5 Shortfire-Questions am Ende jeder Folge zu beantworten, die du jetzt in ganz kurzer Art und Weise beantworten darfst. Gegebenenfalls habe ich dazu noch eine Nachfrage, aber das schauen wir dann einfach mal. Und die 5 fitten und fröhlichen Fragen zum Schluss jeder Folge beginnen folgendermaßen. Marvin, was hast du zuletzt gegessen?
Gestern gab es Pizza und heute war ich noch nicht beim Essen, um ehrlich zu sein.
Du, jetzt ist 17 Uhr und du hast noch nichts gegessen.
Ja, ich mache so ein durchgehendes Intervallfasten. Ich bin einfach kein Frühstücker und war aber so von Termin zu Termin, dass auch nach dem Frühstück weglassen bis jetzt noch keine Zeit dafür war, um ehrlich zu sein.
Eieiei. Na, dann hoffe ich, dass es bald irgendwie ein frühes Abendessen gibt für dich.
Ja.
Was ist denn generell dein Lieblingsessen, wenn du was isst?
Mein Lieblingsessen ist, ich denke, Lasagne. Da aber in allen Varianten. Also mir ist egal, ob es mit Hackfleisch ist, ob es mit Linsen ist oder ob es mit Kichererbsen ist. Ich mag Lasagne.
Ja, Lasagne hat schon was. Einfach definitiv auch ein Soulfood. Frage Nummer 3. An welcher Stelle könnte deine Ernährung denn in Anführungsstrichen besser sein?
Ich habe ein Problem mit Chips. ich denke, ich habe mich in der letzten Zeit da viel getan. Du weißt es, ich bereite mich ja selbst auf meinen ersten Marathon vor und gehe mittlerweile einmal die Woche zum Long Run. Und wenn man sich da nicht bewusst genug ernährt hat, dann steht man halt 15 Kilometer von zu Hause weg und kriegt es auf einmal in den Magen. Ja. Deswegen, ja, ich versuche mich zu bessern, aber Chips sind irgendwie noch so das, wo ich dann ein Problem kriege.
Gibt's Chips in der Mammstadt?
Es gibt Charlie, der Chipsbär.
Ah ja, na, siehst du mal. Dann vielleicht mal mit Charlie, dem Chipsbär, in den Infight gehen und mal gucken, wie wir das Problem
lösen. Das wäre vielleicht eine Lösung, ja.
Frage Nummer 4. Was ist dein wertvollster Ernährungstipp?
Nicht alles so streng sehen. Man weiß ja, was man gut ist, aber ich muss mich nicht selber geißeln. Wenn ich halt mal gerade irgendwie, also gerade, wenn ich mal irgendwo bin, wo ich nicht immer bin, wenn ich auf der, wie gesagt, auf der Intergastra war, dann habe ich auch mich da durchprobiert, auch wenn es ungesund ist, weil gesunde Ernährung kommt nicht an einem Tag. Man ernährt sich gesund für über einen langen Zeitraum und mal einen Schnitzer drinne, finde ich persönlich weniger schlimm als dieses Selbstgeißeln.
Ja, 100% kann ich absolut mitgehen. Schön, dann kommen wir jetzt zur letzten und abschließenden Frage. Wenn ich an meine Kindheit erinnere, denke ich an dieses Essen.
Oh je, dann hoffe ich, dass meine Mutter diesen Podcast nie hört, ja? Weil meine Oma hat immer Klütersuppe gekocht. Ich weiß nicht, was der richtige Begriff ist. Es ist eine Milchsuppe mit Mehlklößchen und dazu gab es Bratkartoffeln. Über die Kombination kann man streiten, aber das war für mich, wenn ich zu Oma kam zum Essen und es gab Klütersuppe, dann wusste ich, okay, du gehst glücklich nach Hause.
Wie geil ist denn das? Milchsuppe mit Bratkartoffeln. Halt,
ja. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch essen könnte, aber es war damals auf jeden Fall mein Highlight.
Ist das so ein regionales Ding bei euch oder nur von deiner Oma?
Also meine Oma ist gebürtig aus Berlin und ich habe keine Ahnung, was es da so regional gibt oder ob sie das irgendwo, also sie hat auch in ihrem Leben, glaube ich, an einigen Stationen gewohnt, ob sie das irgendwo mal mitgenommen hat oder wo das genau herkam.
Stark, stark, stark. Ey, dann habe ich zum Abschluss dieser Folge definitiv wieder was gelernt und nicht nur das. Marvin, vielen lieben Dank für die Einblicke in die Mampfstadt, aber natürlich vor allem auch in die Nährstoffhelden. Ich hatte es schon gesagt, mega cooles Projekt. Ich bin sehr dankbar, dass du hier in der Special-Podcast-Folge zu Gast warst und dass wir uns kennenlernen durften. Wir werden uns sicherlich auf unseren jeweiligen Reisen noch weiterhin sehr wohlwollend begleiten und uns immer mal wieder updaten, wie es so vorangeht. Ich werde auf jeden Fall sehr interessiert bei den Nährstoffhelden mit dabei sein und schauen, wie es bei euch vorangeht. Und wie jeder Gast in unserem Aus dem FF-Podcast hast auch du jetzt die abschließenden Worte. Ich kann unseren Zuhörern nur Danke sagen fürs Zuhören, kann gleichzeitig sagen, hey, schaut bei den Nährstoffhelden vorbei, überlegt mal und schaut mal, ob ihr gegebenenfalls den ein oder anderen Euro bei den Nährstoffhelden lassen wollt. Ich denke, es ist ein richtig, richtig guter Zweck. Und ansonsten, wir verlinken die Homepage, die Instagram-Seite und überall, wo man euch findet, in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, super gerne teilen. Das hilft sicherlich auch dem Marvin und den Nährstoffhelden ganz extrem. Und ansonsten wünsche ich dir eine gute Woche. Wir hören und sehen uns bald wieder im Aus dem FF Podcast. Vielen Dank. Tschüss und ciao, dein Tim.
Ja, dann sage ich auch erstmal vielen, vielen Dank, dass ich heute hier zu Gast sein durfte und über all das, was wir so machen und vorhaben, reden durfte. Und schließt mich dem auf jeden Fall an. Also gerne guckt euch unsere Seite an und meldet euch auch gerne. Also ja, ihr dürft gerne uns auch alle was spenden, aber meldet euch auch einfach. Wir freuen uns über jeden, der mit uns über unsere Arbeit spricht oder der auch einfach selber sagt, ey, in meiner Kita bräuchten wir das aber auch. Wir leben, also gerade als gemeinnützige GmbH, wir leben von Kommunikation, davon, dass über uns und mit uns gesprochen wird. Deswegen, wir freuen uns über jeden, der auch einfach Kontakt aufnimmt und ein Feedback zu uns gibt oder einfach mal ein Update von uns machen möchte, zu uns haben möchte. Ansonsten, ich hoffe, dass wir regelmäßig in Kontakt bleiben. Ich finde deine Arbeit nämlich auch immens wichtig. Ich hatte es dir eben im Vorabgespräch geschildert, dass wir selber jetzt vor der Situation stehen und sagen, naja, wir hätten ja gerne auch Catering in der Regel so, dass es halt zu unseren Werten passt. Deswegen, ich bin hoffe einfach, dass unsere Wege sich noch ganz oft kreuzen und wir weiter in Kontakt bleiben und vielleicht, ja, ich auch irgendwann hier nochmal zu Gast sein kann. Super, dann, ja, Dankeschön, das war's. Got it on your block with that thing, about to let it go.